Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zu Beginn der Predigt noch einmal die ersten Verse aus dem Kapitel 18 im 2. Königebuch lesen. Und zwar diesen ersten Abschnitt, die Verse 1 bis 12. Im dritten Jahr Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Mit 25 Jahren wurde er König und regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abia, eine Tochter Zacharias. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie es sein Vater David getan hatte. Er schaffte die Höhen ab und zerbrach die Steinmaler und hieb die Aschera-Standbilder um und zertrümmerte die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israels ihr geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda keiner seinesgleichen war, weder nach ihm noch vor ihm. Er hing dem Herrn an, wich nicht von ihm ab und befolgte die Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm. Und überall, wo er hinzog, hatte er Gelingen. Er fiel auch ab von dem König von Assyrien und diente ihm nicht. Und er schlug die Philister bis hin nach Gaza und dessen Gebiet vom Wachturm bis zu den festen Städten. Das geschah aber im vierten Jahr des Königs Hiskias. Das war das siebte Jahr Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel. Da zog Salmanasser, der König von Assyrien, gegen Samaria herauf und belagerte es. Und er eroberte es nach 3 Jahren, im sechsten Jahr Hiskias, das ist das neunte Jahr Hoseas, des Königs von Israel, wurde Samaria eingenommen. Und der König von Assyrien führte Israel nach Assyrien hinweg und siedelte sie in Halach und am Habor, dem Fluss Gosans und in den Städten der Meder an, weil sie der Stimme des Herrn, ihres Gottes, nicht gehorcht und seinen Bund gebrochen hatten, alles, was Mose, der Knecht des Herrn, gebot. Sie hatten nicht darauf gehört und es nicht getan. Liebe Gemeinde Gottes, mit dieser Predigtreihe über Hiskia möchte ich in einzelnen Teilen über Hiskia sprechen. Wir wollen heute zunächst einmal diesen ersten Abschnitt aus dem Kapitel 18 in dem 2. Königebuch betrachten. Es gibt noch 2 Stellen in der Bibel, in der in ähnlicher Weise auch über Hiskia geredet wird. Die Texte unterscheiden sich alle ein wenig und teilweise auch recht stark, aber dieser Bericht über Hiskia ist recht einheitlich in diesen 3 Büchern. Und es gibt wenige andere Stellen, in denen über Hiskia geredet wird. Und wenn wir eine dieser Parallelstellen nehmen in dem Buch Jesaja, dort haben wir einen sehr ähnlichen Text zu dem Text, den wir heute haben. Diese Predigtreihe möchte ich zunächst einmal in 3 große Überschriften aufteilen. Heute, in dieser Predigt, wollen wir uns mit Hiskia, dem König selbst, mit seiner Herrschaft und mit seiner Treue zu Gott beschäftigen. In den nächsten Predigten wollen wir dann einmal noch genauer das Gebet des Hiskia betrachten, das wir auch in dieser Passage gelesen hatten, in dieser langen Passage. Und dann wollen wir uns auch mit der Wiedereinsetzung des Gottesdienstes im Tempel separat beschäftigen. Dazu gibt es noch einiges, und wenn ihr diesen Text aufmerksam verfolgt habt, werdet ihr sicher entdecken, dass es noch vieles in dieser Passage gibt, was sich im Detail zu beleuchten lohnt. Aber zunächst lasst uns einmal verstehen, wo Hiskia regierte, wo er König war und wie es sich damals verhielt. Zunächst sollten wir uns einmal daran erinnern, dass hier die Rede ist von Juda und von Israel. Hiskia selbst war der König von Juda. Juda, sondern wird auch an manchen anderen Stellen das Südreich genannt und wurde unterschieden von Israel, dem Nordreich. Beide Reiche gingen hervor aus der Herrschaft Salomos. Zur Zeit Salomos wissen wir, dass Israel noch ein Reich war. Und danach teilten sich sozusagen in einem Erbfolgestreit Israel und Juda auf. Im Norden, in Israel, haben wir 10 Stämme und im Süden nur 2 Stämme. Die Stämme Juda und Benjamin. Und was wir auch bemerken, auch aus diesem Text bemerken können, ist, dass im Süden, im Südreich, Jerusalem lag. Denn Hiskia, der König Judas, er regierte hier in Jerusalem. In Israel gab es also schon mal ein ganz offensichtliches Problem. Israel hatte kein Jerusalem und keinen Tempel. Wer also im Südreich lebte und regierte, der konnte in Jerusalem leben und konnte im Tempel den Gottesdienst, den Tempeldienst feiern. Das war für das Nordreich immer wieder eine Herausforderung und deshalb gab es viele Varianten. Es wurden neue Priester eingesetzt, es gab neue Anbetungsorte, man hat neue Tempel aufgestellt, man hat einen neuen Tempeldienst eingeführt und es machte dem Nordreich recht schwierig, Gott anzubeten in der rechten Art und Weise. Im Südreich war dies einfacher, es war leichter. Aber das hieß nicht, dass jeder König im Südreich auch tatsächlich Gott im Tempel anbetete. Zum Beispiel der Vater Hiskias, Ahas, der Gott eben anbetete an anderen Stellen. Der Tempeldienst war im Grunde in der Zeit vor Hiskia nicht vorhanden. Angebetet wurden Götter, wurden Götzen überall im Land verteilt. Und wir haben in dieser Passage auch Begriffe wie in den Höhen wurde geopfert oder es wurden Säulen oder Statuen angebetet. Ich will darauf gleich noch einmal im Einzelnen eingehen. Aber dies dient erst einmal dem grundsätzlichen Verständnis des Umfelds, in dem Hiskia aufwuchs. Wir sollten auch bedenken, dass Hiskia am Anfang seiner Regentschaft zunächst einmal zusammen mit seinem Vater regierte. Das hat ab und zu einmal dazu geführt, dass in der Aufzählung der Jahre, wenn man das übersieht, man einen Konflikt der Jahreszahlen findet, sodass die Herrschaftszeiten der Könige Ahas und Hiskia nicht genau aufeinander passen. Aber es war durchaus eine übliche Angelegenheit, dass Könige, wenn sie in das Amt eingeführt wurden, als Kinder zunächst einmal mit ihren Vätern zusammen regierten. Das dürfen wir uns allerdings nicht so vorstellen, dass der Sohn dann regierte und der Vater den Segen gab, sondern wir müssen uns das eher vorstellen, dass der Vater regierte und der Sohn zuschaute. Das war nun der Hintergrund, in dem Hiskia aufwuchs. Und ich möchte uns ganz zu Beginn eine Frage stellen. Was macht eigentlich diesen Hiskia so besonders? Warum lohnt es sich, auf diesen Hiskia zu schauen? Dafür gibt es einige Gründe. Ich will einige dieser Punkte einmal hier aufführen. Vor allem einen zuallererst. In Matthäus 1 wird Hiskia auch in der Geschlechterfolge Jesu genannt. Also wir wissen, dass Hiskia in direkter Linie ein Vorfahre von Jesus war. Und dann lesen wir hier in Vers 5 in unserer Passage, dass Hiskia als der König in Juda bezeichnet wird, der mehr als kein anderer Gott, dem Herrn, zugeneigt war. Wenn wir so wollen, können wir ihn sozusagen als den besten König des Südreiches, den besten König Judas bezeichnen. Aber besten heißt hier nicht besten an sich, sondern besten in seiner Zuneigung auf Gott. Lesen wir noch einmal Vers 5. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass er unter allen Königen sodass unter allen Königen von Juda keiner seinesgleichen war. Gemeint ist damit in der Art, wie er sich Gott zuneigte, wie er sich abhängig machte von Gott, seinem Herrn, wie er Gott, dem Herrn, vertraute. In diesem Bezug war Hiskia herausragend. Und wir wissen auch, dass er in den Augen Gottes ein guter König war, ganz wie David oder in der davidschen Tradition. Lesen wir dazu Vers 3 in unserer Passage. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Aber eben nicht einfach so, sondern ganz wie sein Vater David getan hatte. Nun, David war nicht sein leiblicher Vater, aber in dieser Beziehung eben sein geistiger Vater. Denn es geht um seinen Dienst und es geht darum, wie er Gott gegenüber auftrat. Hiskia selbst war auch für uns, wenn wir so wollen, wenn wir ihn auf seine Radikalität vielleicht einmal anschauen wollen, war er ja in gewissem Sinne auch ein Reformer, ein Veränderer. Wenn wir das negativ ausdrücken wollen, vielleicht auch sowas wie ein Ewiggestriger, wie einer, der den alten Dingen anhing, der die modernen Götter abtat. Er tat die Höhen ab, zerbrach die Säulen und zerhieb die Aschera-Statuen. Und er zerstörte die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Auch in diesem Aspekt war Hiskia ganz besonders. Und vielleicht auch nochmal von einer anderen Perspektive ganz praktisch für Jerusalem. Auch da schuf er etwas, was in diesen Passagen nur ganz kurz erwähnt wird. Aber er baute eine Wasserleitung, ein Aquädukt, das in der damaligen Zeit einmalig war, zur Wasserversorgung Jerusalems in einem Belagerungszustand. Es wird nicht in Breite in dieser Passage eingegangen, es wird einfach so genannt. Und in einem Punkt, noch einmal aus einer geistlichen Perspektive, auch da ist er ganz besonders und ein ganz besonders gutes Vorbild. Denn Hiskia selbst, der ließ vor einer weltlichen Reinigung in seinem Staat erst einmal eine geistliche Reinigung stattfinden. Zunächst einmal war Hiskia jemand, der sich nach Gott ausstreckte, aber danach eben auch gegen die Völker, die um ihn herum waren. Das erinnert mich immer sehr stark und der Zusammenhang ist nicht gemacht, sondern er liegt einfach hier in der Abfolge der Predigten, aber sehr stark auch daran, wie Simson seiner Umwelt gegenübertrat, wie er auch eine Abneigung, einen Hass gegen die Philister entwickelte. So war es auch Hiskia, der einen Hass gegen Assyrien entwickelte, der sich gegen das Volk der Unterdrückung auflehnte. Allerdings, hier wird es uns ganz klar bei Hiskia, zuerst einmal kam die geistliche Reinigung für das Volk. Und an einem Punkt möchte ich ihn auch ganz besonders hervorheben, denn an einem Punkt ist Hiskia ein großes Vorbild, denn er hatte ein sehr gutes Verständnis von Heiligkeit. Wir müssen dazu einmal in das zweite Buch Chroniken gehen, in Kapitel 29, die Verse 5 und 6. Es ist nicht so weit zum Blättern. Ich lese sie uns einmal vor. Zweite Chroniken 29 ist das Verse 5 und 6. Höret mir zu, ihr Leviten. Also die Leviten, das waren die Priester, die in dem Tempel dienten. Höret mir zu, ihr Leviten. Nunmehr heiliget euch und heiliget das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter, und schaffet den Unflat aus dem Heiligtum heraus. Denn unsere Väter haben sich versündigt und getan, was in den Augen des Herrn unseres Gottes böse ist, und haben ihn verlassen, denn sie haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken gekehrt. zeigt uns Hiskia, hatte ein gutes und ein klares Verständnis von Heiligkeit und hat es sogar den Priestern angewiesen, zu denen er hier redet. Aber darauf wollen wir auch dann vielleicht in einer der folgenden Predigten darauf eingehen. Heute wollen wir zunächst einmal ein wenig mehr auf diesen Hiskia eingehen, der ja nun ganz besonders hier mit Lob in dem Wort Gottes bedacht wird. Und der erste Gedanke, den ich verfolgen möchte, steht hier in Vers 3, in der es heißt: Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David getan hatte. Einige Dinge möchte ich hier herausstellen. David, wenn wir von David hören, der war so etwas wie die Messlatte, an der Könige gemessen wurden, beurteilt worden. Wir finden das im Wort Gottes immer wieder, dass Könige gemessen wurden und verglichen wurden mit David. Auf Neudeutsch würden wir heute sagen, David war sozusagen die Benchmark, der Vergleichswert. Wenn einer war wie David, dann war er gut. Wenn einer nicht war wie David, der Art und Weise, wie David Gott gegenüber trat, dann war er nicht gut. Immer wieder wird in der Heiligen Schrift auf David Bezug genommen. Zum Beispiel bei dem König Joasch, in 2. Könige 12. Wenn wir einige Seiten zurückschlagen, dann finden wir in 2. Könige 12, Vers 3. Und Joasch tat alle seine Tage, was recht war in den Augen des Herrn, weil der Priester Jojada ihn unterwies. Jetzt habe ich den falschen Vers zitiert, Entschuldigung. Wir nehmen nochmal Asa als Beispiel in 1. Könige 15. Gucken wir nochmal rein. Joasch wurde auch auf David bezogen. Asa genauso. Asa tat, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David. Das steht in 1. Könige 15, Vers 11. Wir sehen daraus, dass immer wieder David als Messlatte galt für Könige und dass die Art und Weise, wie die Könige sich Gott gegenüber verhielten, daran gemessen wurde, wie David sich Gott gegenüber verhalten hat. Und eins sehen wir an dieser Stelle in diesem Vers 3 auch. Wenn wir davon lesen, dass Hiskia tat, was dem Herrn wohlgefiel, dann tat er eines nicht. Er tat nicht, was ihm selbst, also was Hiskia gefiel. Er tat, was Gott gefallen sollte. Er wollte Gott gefallen. In seinem Handeln richtete er sich aus, was recht war vor Gott. Und das bedingt auch eins. Er ignorierte und wandte sich ab von dem, was Gott nicht gefiel. Das ist doch das Zentrale, was einen Glaubenden ausmacht. Der Trieb, sich selbst zu gefallen, wird eingedämmt. Der Trieb, uns selbst zu gefallen, der ja nun einmal da ist, in uns auch, der fällt uns auf als schlecht. Der fällt in unserem Leben auf. Wir können ihn identifizieren als Sünde, als etwas, das wir tun gegen Gott. Und Hiskia war jemand, der tun wollte, was Gott gefiel. Das ist nicht immer logisch. Es ist nicht immer die Konsequenz aus allen Dingen, die man zusammensammeln kann. Wir können das vielleicht auch daran sehen, dass Hiskia nun auch nicht in der Tradition seiner Eltern wandelte. Weil wir sehen immer wieder eins, dass Menschen, die beginnen zu glauben, ihr Vertrauen nicht mehr auf sich selbst setzen, sondern ihr Vertrauen immer nur darauf setzen, was Gott in ihrem Leben bewirkt. Oder anfangen mit dem Blick zu leben, was Gott in dem zukünftigen Leben im Himmel wirken wird. Wir kennen das aus der Bergpredigt, in der es ganz kurz nur heißt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Trachtet zu dem, was Gott wohlgefällig ist. Oder wie Paulus es einmal in Galater 6 formuliert hat, diesen Kontrast zwischen Fleisch und Geist aufzeigt, in Galater 6, Vers 8. Da heißt es, denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Ja, das ist dieser Widerspruch. Das ist dieser Widerspruch, in dem auch Hiskia lebte. Wenn du auf das Fleisch sähst, auf dich selbst, dann wirst du Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wer aber auf den Herrn vertraut, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das trieb den Hiskia hier auch. Es war keine Bedingung oder kein, ich tue jetzt dies und dann wird danach etwas anderes passieren, sondern Hiskia begann, scheinbar, wenn wir die Bibel lesen, aus dem Nichts, plötzlich wird uns berichtet und er tat, was dem Herrn wohlgefällig war. Warum, weshalb, den Hintergrund, den erfahren wir nicht. Er tat es einfach, er begann damit. Und das überstreckte sich dann hin auch zu den politischen, zu seinem politischen Verhalten, wie er sich gegen Assyrien auflehnte. In dem Vertrauen auf Gott hielt er diesen Konflikt mit dieser starken Nation Assyrien aus. Und mir bleibt immer dieses Bild im Kopf hängen. Wir haben diese Passage heute gelesen, ganz am Ende, wo der Engel des Herrn 185.000 Menschen schlug. Ich möchte keinem von uns wünschen, einmal zu sehen, wie das aussieht. 185.000 Leichen zu sehen. Es ist für mich eine schier unglaubliche Zahl. Das ist nicht nachzuvollziehen. Statt wie Gießen ausgelöscht. Nichts mehr da. Noch größere Städte. Wir können uns vorstellen, wir haben 200.000 Einwohner, etwa Darmstadt in Hessen, ja, ausgelöscht. Niemand mehr da, man fährt durch die Stadt und überall liegen die Leichen rum. Aber es begann alles mit der geistlichen Haltung Hiskias gegen Gott. Und eins dürfen wir auch nicht vergessen an dieser Stelle. Leider und traurigerweise immer wieder sehen wir auch bei diesen Menschen, dass sie am Ende ihres Lebens doch ihrem eigenen Stolz zum Opfer fallen. So auch Hiskia, der nachdem er all dies erlebt hatte, fremde Mächte in sein Haus lässt, ihnen den Schatz Gottes zeigt, ihnen alles zeigt, was er hat, sie durch die Schatzhäuser führt und sozusagen alles, was der Staat hat, offenlegt und dann an sich selbst scheitert. Er fühlte sich sicher. Er fühlte sich sehr sicher. Er vertraute auf einmal darauf, dass er dies tun konnte. Und dafür muss er dann auch das Urteil empfangen, dass er dafür gestraft wird. Er freut sich wie ein Kind darüber, dass es nicht während seiner Zeit passiert, dass die Strafe nicht in seiner Generation das Land treffen wird. Aber nach ihm wird Gott Juda dafür strafen, dass Hiskia an seinem Stolz scheitert. Auch das müssen wir sehen. Und interessanterweise ist er eigentlich ja genau an der Stelle gescheitert, wo wir ihn für scheinbar so stark hielten. Da hat er sein Leben lang auf Gott hingeschaut, war eben nicht stolz, vertraute nicht auf sich, noch nicht einmal auf seine Eltern. Wir würden sagen, das ist die Stärke Hiskias. Und genau daran scheitert er am Ende seines Lebens. Kommen wir zum nächsten Punkt. Was tat er denn nun ganz konkret? Wir haben ja nun hier einige Anhaltspunkte in Vers 4. Da heißt es, er tat die Höhen ab. Er zerbrach die Säulen, er hieb die Ascheren um und zerstieß die eherne Schlange, welche Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israel dieser ehernen Schlange geräuchert und man gab ihr einen neuen Namen. Sie hatte den Namen eines Gottes bekommen, Nehushtan, wurde angebetet. Mit diesem Räuchern war gemeint, dass man ihr Opfer brachte und sie anbetete. Nun, lassen Sie einmal diese Punkte durchgehen. Einmal, da sind es die Höhen. Ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist, was nun die Höhen sind. Wenn es so heißt, er tat die Höhen ab. Das ist ja nun kein Satz, den wir heute benutzen würden. Und Höhen sind uns nicht geläufig. Mit Höhen gemeint sind Opferhöhlen, die höher lagen. Das waren in der Regel Anbetungsstätten, die es gab, oder man hatte Anbetungsstätten, die man höher, also dem Himmel zugeneigt, irgendwo aufstellte, an der man Brandaltarstätten einrichtete, an der Götzenbilder aufgerichtet wurden, um diese Götter dort anzubeten. Das war in dieser Zeit sehr verbreitet und eben gerade im Nordreich auch sehr verbreitet, so aber auch im Südreich. Ahas hatte diesen Kult wieder eingeführt und wenn wir in dieser Passage viele Götternamen hören, Namen, die uns merkwürdig klingen, unter denen wir uns nichts vorstellen können, dann waren das in der Regel Namen für diese Götter, die dort verehrt wurden. Man ging dort auf diese Höhen oder in diese Höhlen hinein und opferte dort. Zweitens erwähnt werden hier Säulen, die zerbrochen werden. Vielleicht sei das auch noch erklärt, was ist nun an einer Säule wirklich so schlimm? Häuser stehen auf Säulen, Tempel auch. Ja, da könnten wir vielleicht eine Verbindung herstellen. Aber es war durchaus noch viel mehr gemeint. Es wurden Säulen, also so eine Art Steine aufgerichtet. Wir können da durchaus an so Kultstätten wie Stonehenge denken oder wie an Asterix und Obelix, der Hinkelsteine hatte, die dann zu Göttersteinen wurden, die angebetet wurden. Es waren in der Regel Steine, die man aufstellte und von denen man irgendeine Art von Magie erwartete. Man hoffte sich, dass dann der Stein irgendwie in das Leben der Menschen hineinwirkte, Glück brachte, Ehen segnete, ja, den Menschen half, Wohlstand und Reichtum zu bekommen. Und dafür hatte man Steine, die durch das Land verteilt aufgebaut wurden. Und vielleicht am ganz ungeläufigsten ist uns der Begriff, er hieb die Ascheren um. Wenn man das nun nie gehört hat, dann liest man da durch und sagt, naja, hauen wir mal eine Aschera um heute. Aber was ist das? Was ist gemeint mit einer Aschera oder in manchen Übersetzungen Aschera-Statuen? Aschera selbst, also Ascheren ist hier die Mehrzahl von Aschera. Aschera selbst, das ist eine Göttin, also gemeint sind hier Götter, Statuen, die man aufstellte und verehrte. Eine der Hauptgöttinnen, die unter anderem als Herrscherin der See auch galt oder als Frau des Hauptgottes, der verehrt wurde. Und darüber hinaus galt sie auch so als Vermittlerin, als Göttin, die Ausgleich brachte, die half, die Dinge zusammenzubringen und nahm immer mehr dann auch die Funktion einer Muttergöttin ein. Also, dass man Aschera sozusagen als das Fruchtbarkeitssymbol bis hin, dass man sie dazu verehrte, dass sie die Schöpferin der Erde und als Symbol für Fruchtbarkeit auf dieser Erde galt. Späterhin, ab und zu mal, wurde Aschera dann auch mit einer vielleicht bekannteren Göttin, mit der Astarte, verwechselt. Da gab es so eine Übergangszeit, ganz zum Schluss ist dann im Grunde nur noch von Astarte, von dieser Göttin, die Rede. Also hier handelt es sich wirklich um eine der Hauptgottheiten, die hier angebetet wurde, sehr stark in der Zeit Hiskia, und die er ausrotten ließ. Was machte er? Die Anbetungsstätten, die Opferhöhlen wurden geschlossen, die Götter wurden zerhauen, die Statuen, von denen man sich Magie erhoffte, wurden zerhauen und die Aschera-Statuen wurden ebenso vernichtet. Wenn wir das in einer gewissen Weise auf das übertragen, wo wir heute unsere Götterstätten haben, nur ganz kurz vielleicht in diesem Bild, das war vermutlich wirtschaftlich, wenn wir es nur wirtschaftlich einmal sehen, ein Rieseneinschnitt in diesem Land. Götter wurden ja in der Regel verehrt, man brachte ihnen Opfer, man hatte Einkaufsgeschäfte vor den Opferstätten, wo man die richtigen Tiere dafür bekommen konnte. Es gab Wahrsager, es gab Priester dazu, es wurden ganze Berufsstände vernichtet. Ja. Also ein wirklich arbeitsvernichtendes Programm quer durch das Land. Der Preis war Arbeitslosigkeit, Irritation des Volkes. Aber nun, Hiskia tat ja nicht nur das, gleichzeitig richtete er auch wieder eine geistliche Einheit in dem Land auf. Aber er begann damit, dass erst einmal alle Götzen ausgerottet wurden. Und dann fehlt noch etwas in unserer Aufzählung. Und das mag uns vielleicht verwundern. Vielleicht ist es auch der Begriff, der uns am ehesten geläufig ist, nämlich die eherne Schlange. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wie in Israel die eherne Schlange eingeführt wurde. Lasst uns kurz in 4. Mose 21 schauen, in zwei Verse, Verse 8 und 9. Ich lese es uns vor, könnt es gerne mitschlagen, aber zum Verständnis lese ich es uns gerne zuerst einmal vor. Und Mose bat für das Volk, da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine feurige Schlange und befestige sie an einem Panier. Und es soll geschehen, wer gebissen ist, also von den Schlangen, die Gott unter sie sandte, gebissen ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an das Panier. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Liebe Gemeinde, diese eherne Schlange, die war, und das kann man recht schnell verstehen, ein sehr schönes Bild auf Jesus hin. Wenn wir heute in unserem Leben gebissen von der Sünde aufschauen zu Jesus hin, ihn verstehen und erkennen, wie er dort am Kreuz hängt und für unsere Sünden stirbt, dann verstehen wir sehr schnell, dass diese eherne Schlange genau daraufhin ein Bild war. Wer die eherne Schlange ansah, sah nichts anderes als die heilende, als die vergebende Kraft Jesu Christi. Das war das, was die Menschen tatsächlich sahen. Die eherne Schlange, sie war ein Bild, sie war ein Zeichen. Sie war ein Zeichen, das darauf hindeutet, was Jesus für sein Kreuz tat. Und aus dieser ehernen Schlange hatten damals die Menschen einen Kult gemacht. Sie haben den Blick verloren dafür, dass Gott sie heilt, wenn sie auf diese Schlange schauen. Und sie haben alle Magie und alle Heilung von dieser Schlange erwartet. Sie gaben ihr einen neuen Namen, sie räucherten, sie opferten, sie führten einen regelrechten Kult für diese Schlange ein. Nun, dies ist sicher eine der größten Schanden, die wir aus dem Bild und aus dem Zeichen auf Jesus hin machen konnten. Hiskia, dieser König, hatte das durchschaut. Er hatte verstanden, dass die eherne Schlange ja doch auf Gott hin zeigen sollte. Und die Menschen haben sie als Götzen verehrt. Und deshalb musste selbst das, was Gott angeordnet hat, aufzurichten, hier zerstört werden. Liebe Gemeinde, vielleicht ist für uns die Verführung auch in der heutigen Zeit sehr groß, an manchen Dingen einen Kult aufzurichten. Es ist nicht so, dass wir Menschen auch gerne einen Kult um Jesus Christus selbst aufrichten, dass wir vielleicht einen Kult aufrichten, indem wir Jesus betrachten dem Fleisch nach, indem wir Jesus nachahmen wollen, indem wir auf den Wegen laufen, die er gelaufen ist, indem wir so aussehen wollen wie er, die gleichen Schuhe tragen wie er. Das war eine Zeit lang mal sehr im Trend, Schuhe zu tragen wie Jesus, sich zu verhalten wie Jesus. Und an manchen Stellen habe ich das Gefühl, dass gerade in dieser Initiative um What Would Jesus Do, also diese drei Ws, WWW, ja, What Would Jesus Do, dass man tatsächlich hier einen Kult aufrichtet, was würde Jesus tun, wie würde er sich verhalten. Man nimmt Jesus als ein Mensch wie wir, dem Fleisch nach, und vergisst, was Jesus dem Geist nach für uns getan hat. Man blickt nicht mehr darauf, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir ihn eben nicht mehr erkennen dem Fleisch nach, sondern nur noch dem Geist nach. Und in dieser Haltung sieht man dann sozusagen einen leuchtenden Jesus, der für uns alles in der Situation uns irgendwie zuflüstert. Das ist gefährlich. Aber wir können auch andere Zeichen in unserem Leben, die auf Jesus hindeuten, sehr leicht zu einem Kult machen, in einen Kultstatus erheben. Ich möchte an dieser Stelle zwei Dinge erwähnen, die vielleicht auch leicht in der Gefahr stehen, daraus einen Kult zu machen. Nämlich die Zeichen, die auch ganz deutlich auf Jesus hindeuten. Die Taufe und das Abendmahl. Stehen wir nicht auch in der Gefahr, dass wir in diesen Zeichen nicht mehr Jesus sehen, nicht mehr ihn anschauen, nicht mehr unseren Blick auf Gott gerichtet haben, sondern nur noch taufen, weil wir taufen? Dass wir gar die Taufe selbst so wichtig nehmen, dass wir ihr Heil zuordnen? Dass wir sagen, das Heil kommt aus der Taufe, anstatt zu sagen, das Heil kommt von Gott, von Jesus? Oder dass wir sagen, das Heil kommt von dem Abendmahl? Anstatt, dass wir sagen, das Heil kommt von Gott, das Abendmahl zeigt nur auf ihn hin? Ist nicht die Gefahr da? Es ist doch so, dass wir wissen, dass manche Kirchen im Abendmahl Jesus immer und immer wieder opfern. Für mich ist das wie dieser Räuchergeruch vor der ehernen Schlange. Da wird das Abendmahl mehr verehrt als der, der dahinter steht. Da wird aus dem Abendmahl, was ein Zeichen ist, nun ein Götzendienst gemacht. Ein Blick darauf, was das Abendmahl ist, aber eben nicht, was das Zeichen dahinter ist. Ich denke, das ist sicher auch eine eherne Schlange, die sich eingeschlichen hat und zur Göttin gemacht hat in manchen Kreisen. Aber wir können auch, liebe Geschwister, unsere Bekehrung zu einem Götzen machen. Indem wir vielleicht sagen, naja, wir haben es doch festgemacht. Was ist denn die Wurzel in unserem Glauben? Dass wir es festgemacht haben mit Jesus. Und wenn wir dann einmal in eine Krise kommen, dann kommen Menschen zu uns und sagen, aber halte doch daran fest, wie du es mit Jesus festgemacht hast. Halte dich fest an diesem Moment, wo du zu ihm gegangen bist. Es ist nur ein wenig falsch, aber es hat eine ganz falsche Konsequenz. Denn halte ja nicht fest an deiner Bekehrung. Halte fest daran, dass Gott dich bekehrt hat. Dass Gott dich verrückt hat. Dass Gott dich aus deiner Abneigung, aus deinem Hass eingereiht hat in die, die ihn lieben, die für ihn leben und die für ihn bereit sind zu sterben. Die Bekehrung ist doch letzten Endes nur ein Spiegel unseres Handelns, aber auf keinen Fall eine rettende Tat selbst. Ist nicht das auch vielleicht eine eherne Schlange, die sich aufbläht, wo wir an den falschen Dingen festhalten? Das ist ja nur ein Beispiel dafür, dass wir im Glauben leicht in der Gefahr stehen, an Dingen festzuhalten, die ihre Wurzeln in uns haben. Wenn wir in der Kirchengeschichte zurückgehen, dann gab es sicher noch einige andere Reliquien, die verehrt wurden. Wir haben heute, glaube ich, so viele Splitter von dem Kreuz Jesu zu finden auf dieser Welt, dass man ganze Felder mit Kreuzen davon bestücken könnte. Und Luther hat schon in seiner Zeit hart damit gekämpft und schnell verstanden, dass all die Dinge, die man versammelt hat und darin in irgendeiner Weise Gott sah, eben nichts, aber auch nichts von Gott hatten und eben nur zum Götzen wurden. Und deshalb haben immer wieder Menschen diese Dinge ausgerottet. Aber es gibt vielleicht auch noch eben nicht so leicht dem Christlichen zuzuordnende andere Gegenstände, die wir vielleicht leicht verehren könnten. Ich weiß nicht, wer in der Gefahr steht, eine bestimmte Automarke fahren zu müssen, eine bestimmte Jeans zu tragen oder in irgendwelchen Dingen anderen Menschen so gerecht zu werden, dass man alles, was man hat, sein Selbstbewusstsein, sein Selbstwertgefühl nur daran ausrichtet, dass jetzt der Freund, der neben einem in der Klasse sitzt, genau in dieser Woche doch endlich wieder nett wird, weil man ja nun alles gemacht hat, was er gut findet. Vielleicht sind das auch die kleinen Götzen, die wir bei uns aufrichten. Und genau an dieser Stelle, liebe Leute, da werden doch gerade christliche Dinge sehr schnell missbraucht. Da werden Kreuze am Hals zu Kultobjekten. Da werden Kreuze am Hals zu dem Zeichen, ich weiß doch was, ich habe doch was. Und manchmal ist es nur, damit es hübsch ist. Es hat alles, nur nicht mit Gott selbst zu tun. Vielleicht können wir auch daran denken, dass wir in unseren Gemeinden keinen Personenkult aufbauen wollen. Vielleicht stehen wir auch in der Gefahr, dass unser Pastor zur ehernen Schlange wird. Dass unser Prediger zur ehernen Schlange wird. Dass Gemeindeleiter zur ehernen Schlange wird. Da kann eine Gemeinde nur existieren, wenn der eine da ist. Und man fragt sich wirklich, wer und was wird hier angebetet? Ist es Gott selbst oder ist es die Person? Und manchmal habe ich auch diesen Gedanken, wenn ich an solche Großpastoren von so Rieseneinheiten denke. Oder an die Frage daran, warum ist Spurgeons Gemeinde zerbrochen, als er nicht mehr Pastor war? Was ist da passiert? Warum sind die Leute weggerannt, als er nicht mehr auf der Kanzel stand? Was ist der Grund dafür? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Forscher an dieser Stelle. Es irritiert mich nur immer wieder, wenn Gemeinden an Personen aufgehängt werden. Und manchmal löst der Personenkult ab, den Gotteskult, den Gottesdienst, den Dienst, den wir haben, wenn wir in den Gottesdienst kommen, dass wir uns im Namen Jesu versammeln und nicht im Namen des Pastors. Und genau an dieser Stelle, da müssen wir doch einmal auf diesen Hiskia schauen. Ist er uns nicht ein gutes Vorbild? Ist nicht das, dass er so radikal war, dass er wie ein Wahnsinniger durch sein Land ging, alles ausrotten ließ, was eben nicht auf Gott deutete? Ist er nicht an dieser Stelle ein gutes Vorbild für uns, um ihn anzuschauen und zu sagen, ja, wie Hiskia, manchmal müssen wir einen Feldzug in unserem eigenen Reich machen. Manchmal müssen wir sagen, jetzt ist die Co-Regentschaft vorbei, die Herrschaft in unserem eigenen Leben beginnt jetzt. Indem wir alles ausrotten, wo wir fremde Götter verehren. Indem wir alle Götter platt machen. Indem wir alle die platt machen, die unseren Gott provozieren. Die unser Leben so verhöhnen, dass wir eben manchmal in den Krieg treten müssen, dass wir manchmal riskieren müssen, die alte Ordnung wiederherstellen zu müssen. Und denken wir daran, wir haben gesehen, dass Assyrien begann, dann Juda zu verhöhnen. Und denken wir daran, wie es ausging. Denken wir daran an dieser Stelle, dass der Blick auf Gott stärker war als die Anzahl, als die Macht, als die Stärke, als die Logik, als die tolle Argumentation, die die Assyrer vorgebracht haben. Es ist nicht für uns etwas Anregendes, etwas Motivierendes. Und für mich ist es auch ein großer Trost darin, dass Hiskia mit der Tradition seiner Vorfahren brach und dafür von Gott gesegnet wurde. Er hat alles angreifen können und wurde dafür von Gott gesegnet. Eins sollten wir dabei immer bedenken, mit der Tradition zu brechen, ist grundsätzlich erstmal gefährlich. Was wir hier nicht haben, ist eine Methode, jeder soll stets mit seiner Tradition brechen. Aber manchmal, da muss es sein. Nämlich an einem Punkt, wo es darum geht, in welcher Beziehung wir zu Gott leben. An dieser Stelle darf uns nichts in unserem Leben mehr binden als unsere Ausrichtung auf Jesus hin. Und Jesus selbst hat dieses Prinzip einmal angewendet. Wenn wir in Markus 3 schauen, da kamen seine Mutter und seine Brüder, seine leibliche Familie zu ihm. Sie schickten zu ihm, ließen ihn rufen und sagten, schau, deine Mutter und deine Brüder, die suchen dich. Und Jesus antwortet, wer ist meine Mutter oder wer sind meine Brüder? Dann schaut er die Menschen um sich herum an, die bei ihm saßen und sagt, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Manchmal ist die geistliche Bindung höher als jede andere Bindung. Manchmal ist der Preis hoch, Dinge zu lösen, an denen wir festhängen. Manchmal müssen wir eherne Schlangen zertreten. Manchmal ist die Tradition unsere eherne Schlange, in der wir festkleben. Manchmal müssen wir sie umwerfen. Denn unsere geistliche Einheit, unsere geistliche Bindung, das ist nun der einzige Grund, mit all diesen Dingen zu brechen. Ich will damit kein Prinzip aufstellen, dass wir uns gegen Traditionen wenden sollen. Ein großer Freund davon, dass wir in Traditionen leben sollen. Aber eben dann, wenn sie unseren Blick weg von Gott hin auf eine Figur und auf einen Götzen lenken, dann müssen wir brechen. Wenn sie uns ablenken von unserem Blick auf Jesus, dann müssen wir brechen. Nur dann. Und dann wissen wir auch, dass es richtig ist. Das ist Trost und Zuspruch für uns. Und andersrum ist es auch so. Glaubt es mir, dass Leute, die an ihrem Unglauben festhalten wollen, unheimlich viel Energie dafür entwickeln? Sehen wir nur mal die Gegenseite. Es gibt doch immer wieder Menschen, die mit aller Gewalt nicht glauben wollen. Und selbst Hiskia ist das passiert. Sein Sohn Manasse, der trat nicht etwa in seine Fußstapfen, der trat nicht etwa in seine Tradition, sondern was passierte mit Manasse? Manasse regierte 25 Jahre lang, auch in Jerusalem, und alles, was er tat, war böse in den Augen des Herrn. Er wandelte nach den Gräueln der Heiden, die wieder aufgerichtet wurden, die Opferdienste wurden wieder aufgebaut und das Vorbild Hiskias drang nicht zu ihm durch. Glaubt doch nicht, dass die anderen nicht mit aller Kraft wieder gegen Gott sein wollen. Manchmal sind wir naiv. Es ist so. Und manchmal müssen wir das eben auch so tun, wenn wir sehen, dass all dieser Götzendienst wieder aufgerichtet ist bei uns in unserer Umgebung, wo auch immer, müssen wir sie ausrotten und darauf vertrauen, dass Gott uns führt. Dass Gott uns durch Kriege führt, durch Unmöglichkeiten, durch nicht vorhandene Logik, durch Ausgänge, die wir nicht berechnen können, durch eine Art von Vertrauen, die dumm ist, oder sagen wir es einmal kindlich. Aber ist nicht dieses kindliche Vertrauen genau das, was Gott von uns fordert? Wenn es stimmt, dass wir sein sollen wie die Kinder, dann müssen wir nicht erst erwachsen werden. Wir müssen auch nicht erwachsen werden, bevor wir glauben. Wenn wir Jesus am Kreuz entdecken wie die Kindlein, dann können wir glauben wie die Kinder. Wir müssen nicht warten auf den Tag, wo wir erwachsen werden und alles verstehen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass wir wie die Kinder die Vergebung seines Sohnes am Kreuz annehmen dürfen. Dass wir wie die Kinder zu ihm nahen dürfen, indem wir einfach zu ihm kommen wie zu einem Vater. An diesem Tag, da dürfen wir Gott danken. Da dürfen wir uns freuen und da dürfen wir unseren Tempeldienst auch wieder aufrichten. So wie ihn Hiskia an dieser Stelle auch aufgerichtet hat. Aber über die Folgen, über den Hintergrund und warum und wie Hiskia den Tempeldienst aufgerichtet hat, wollen wir dann in 14 Tagen sprechen. Amen.